Liebe Gemeinde, in unserer allerersten Gemeinde, wo ich vor gut 20 Jahren, ein bisschen länger her schon, als Vikar tätig war, im Solling, da trafen wir ein junges Mädchen. Sie war körperbehindert, musste wegen einer Spastik von klein auf an Krücken laufen. Aber sie war ein aufgeweckter Mensch, voller Fragen. Sie kam in den Jugendbibelkreis, den wir dort gegründet haben. Und sie nahm das alles sehr, sehr lebendig und dankbar auf. Und nach nicht langer Zeit fand sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Wir haben uns mit ihr gefreut. Nach dem Abi ging sie dann an eine theologische Ausbildungsstätte, damals die FDA. Und heute ist sie, soweit wir wissen, in einer missionarischen Arbeit engagiert in Österreich. Diese Simone war ein fröhlicher Mensch. Und trotzdem hat sie natürlich, wie jeder Christ, auch Krisen durchgemacht, schwere Stunden erlebt. Und bei ihr war auch nicht alles nur einfach, sie hatte auch mit Hindernissen zu kämpfen. Und in einer solchen Situation schrieb sie meiner Frau dann einmal in einem Brief: Ihr Mann hat mal gesagt, ein Leben mit Gott ist nicht langweilig, es ist aufregend. Aber ich will zurzeit einfach nur meine Ruhe haben, das ist alles. Kann man verstehen. So ähnlich dürfte Abraham sich wohl auch manchmal gefühlt haben. Ich will zurzeit einfach nur meine Ruhe haben. Worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Was hat Gott jetzt wieder mit mir vor? Was mutet er mir jetzt wieder zu? Wo geht die ganze Reise eigentlich hin, auf die er mich geschickt hat? Kann ich endlich mal Ruhe einkehren? Als Gott einmal angefangen hatte, mit diesem gestandenen Mann zu reden und ihn in seinen Dienst zu holen, da war für Langeweile kein Platz mehr in seinem Leben. Und darum können wir bis heute an seiner Lebensreise studieren, was es heißt, das Abenteuer des Glaubens zu bestehen. Was das bedeutet. Auf die Spur gebracht hat uns der Hebräer 11. Sie wissen, dieses Kapitel studieren wir zurzeit als Ergänzung zu unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte, weil Hebräer 11 uns erklärt, was Glauben bedeutet. Wie unser persönliches Verhältnis zu dem heiligen Gott sich mitten im Alltag bewähren kann. Was es bedeutet, in dieser persönlichen Beziehung mit unserem Schöpfer und Erretter zu leben. Vor 14 Tagen hatten wir durch die Brille von Hebräer 11 auf drei Vorfahren von Abraham geschaut, die alle vor der Sintflut lebten. Abel, Henoch und Noah. An Abel haben wir gesehen, wie man zu Gott kommt, an Henoch, wie man täglich mit Gott lebt und an Noah, wie man Gott vor der Welt bezeugt. Hatten wir ziemlich genau uns hier angeschaut. Und der Vers vor unserem Predigtext heute Morgen, Vers 7, Hebräer 11, Vers 7, über Noah, der beginnt mit dem Satz: Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zur Rettung seines Hauses gebaut, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Das wird über Noah gesagt. Also Noah hat Gott aufs Wort vertraut und gehorcht. Er hat sein Wort ernster genommen als alles andere. Und genau um den Punkt geht es jetzt auch bei Abraham. Einige Jahrhunderte später, als die Sintflut schon längst vorbei ist, als die Sintflut schon Geschichte ist, da heißt es jetzt über Abraham ab Vers 8, und das haben sie vor sich: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, also an den Nachfahren ging es genauso, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister Gott ist. Zunächst bis hierher. Abraham stand vor der gleichen Alternative wie sein Kollege Noah. Worauf verlasse ich mich? Worauf verlasse ich mich? Verlasse ich mich auf Gottes Wort? Das nennt die Bibel Glauben. Oder verlasse ich mich in erster Linie auf den Augenschein und auf meine Vorstellungen und auf das, was mein begrenzter Verstand mir in erster Linie sagt? Das nennt die Bibel Unglaube. Worauf verlasse ich mich? Das ist genau unsere Frage. Immer wieder, jeden Tag wieder neu. Worauf verlasse ich mich? Abraham hat die richtige Entscheidung getroffen und er ist ein Wagnis eingegangen darum. Er hat etwas riskiert. Er hat es gewagt, Gott mehr zu glauben als allen anderen. Er hat es gewagt, sich auf seine Verheißung, auf sein Wort zu stellen. Mehr als auf alles andere. Und dadurch kam in sein Leben Bewegung. Und diese Bewegung sehen wir hier im Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin gehen. Er zog aus, er ging los. Mach dich auf den Weg, haben wir gesungen. Genau das hat er getan. Das ist das Erste, was wir für unser persönliches Glaubensabenteuer von Abraham lernen können. Erstens, der Glaube erträgt offene Fragen. Der Glaube erträgt offene Fragen. Der Glaube, der Gottes Wort über alles vertraut, der sieht nicht immer gleich den ganzen Weg vor sich. Der hat nicht sofort auf jede Frage eine Antwort parat. Und manchmal, liebe Mitchristen, liebe Glaubensgeschwister, haben wir den Eindruck, dass Gott uns überfordert, weil wir das so schwer aushalten, diese offenen Fragen. Wir würden unser Christenleben, diese Pilgerreise, gerne planen wie eine gut organisierte Studienreise. Ja, da ist genau geregelt, wann kommt der Bus, wann ist diese Besichtigung, wann ist jener Gesprächstermin, wann ist der Transfer zum Hotel. Das ist manchmal minutiös im Vierteltagesabschnitten festgelegt bei einer Studienreise. Ist auch mal schön. Die Pilgerreise ist keine Studienreise. Wer dem unsichtbaren Gott vertraut, der muss auch manchmal auf sichtbare Sicherheiten verzichten. Manchmal. Und so wurde dem Abraham hier kein festes Reiseziel genannt. Als Gott ihn aus seiner alten Heimat rausrief, Abraham kam ja ursprünglich aus Ur in Chaldäa und dann ging es nach Haran, etwas weiter nördlich, und da hat ihn dann Gottes Ruf getroffen und hat ihn ganz woanders hingeholt. Er wusste nicht, wo es hinging. Er musste einfach losziehen. Er wusste nicht, wo er am Ende landen würde. Er wusste nicht, wo seine neue Heimat in dieser Welt exakt sein würde. Er hatte nur in Anführungsstrichen Gottes Zusage. Gott hat gesagt, ich werde dir dieses Land zeigen. Geh los, ich zeig's dir. Und so macht es Gott mit uns auch manchmal, dass er sagt, geh los. Du siehst noch nicht das ganze Ende, aber vertraue mir. Und ich werde dir dieses Land zeigen und ich will mit dir sein, hat Gott ihm noch gesagt. Das war das Entscheidende. Und das hat ihm genügt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Blindlings und widerspruchslos ist er losgegangen. Und wir müssen mal bedenken, die Familie verlassen, die Heimat aufzugeben, das war für einen antiken Menschen noch ein ganz anderer Schritt als für uns heute. Heute fährt man mal schnell nach Amerika, heute macht man mal ein Auslandsstudienjahr, das geht so schnell. Oder man ist mobil in der globalisierten Gesellschaft und verändert seinen Standort ständig. Das war zu Abrahams Zeiten ja überhaupt noch nicht so. Und so ein Aufbruch bedeutete für ihn noch viel mehr, als es für uns bedeutet hätte. Das dürfen wir nie vergessen. Und er geht trotzdem los. Und warum macht er das? Weil er einen neuen Herrn hat. Weil er einen neuen Herrn hat, dem sein Leben gehört. Und genau diese Frage stellt Gott uns immer wieder. Willst du es wagen, wie Abraham, mir aufs Wort zu gehorchen? Willst du es wagen, dein vermeintliches Selbstbestimmungsrecht wirklich aufzugeben und dein Leben wirklich ganz meiner Führung anzuvertrauen? Das heißt ja nicht, dass du deinen Verstand an der Garderobe abgibst. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr vernünftig planst. Das heißt ja nicht, dass du völlig irrational deinen Alltag nun angehst. Aber unter welchen Voraussetzungen triffst du deine wirklich wichtigen Entscheidungen? Willst du darauf dich verlassen, dass mein Wort richtig ist und dass meine Leitlinien die absolute Priorität haben oder nicht? Ja, was wird meine Familie sagen? Sagt mancher, wenn ich jetzt anfange, mit der Bibel ernst zu machen, die erklären mich doch für verrückt. Ist vielen so gegangen. Oder was werden die Arbeitskollegen meinen, wenn ich so offen über meinen Glauben rede und wenn ich anfange, manche Dinge zu ändern? Wenn ich erstmal anfange, Gott ganz zu gehorchen, wie soll das dann weitergehen? Wo werde ich dann landen? So fragen viele. So hat vielleicht am Anfang auch Abraham gefragt. Aber er ist gegangen und Gott hat ihn gesegnet. Und er konnte all diese offenen Fragen ertragen. Das war nicht leicht. Und Gott hat ihm eine Antwort nach der anderen geschenkt. Hat ihn Schritt für Schritt, Stück für Stück geführt und weitergebracht. Aber selbst am Ende seines irdischen Lebens blieben einige Fragen offen. Mancher stirbt und es ist noch nicht jedes Kind zum Glauben gekommen. Selbst am Ende des Lebens blieben einige Fragen offen. Das steht hier am Ende von am Anfang von Vers 13. Schauen Sie mal. Da heißt es, diese alle, nämlich Abraham und seine Leute und die anderen Patriarchen, sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt. Das heißt, nicht völlig erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt. Nicht mal am Ende war alles klar auf dieser Erde. Von Ferne gesehen und gegrüßt haben sie es. Abraham wusste nicht, wie es alles im Einzelnen ausgehen würde. Aber Gott hat ihn gesegnet. Und er hat ihm den Mut gegeben, getrost zu sein und durchzuhalten, auch wenn er nicht alle Verheißungen in ihrer Erfüllung gesehen hat. Schauen Sie mal, das Land. Gott hat gesagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham musste es ertragen, selbst als Fremdling in diesem Land zu leben. Wann würde das denn sein? Er hat in Zelten dort gelebt. Also das unterstreicht das Provisorische, das Vorläufige. Erst viele Generationen nach ihm sollte sich diese Verheißung dann wirklich erfüllen. Oder diese andere Zusage, ich will ein großes Volk aus dir machen, haben wir gehört in 1. Mose 12, Vers 2. Ein großes Volk aus dir machen. Tja, erstmal blieb es eine sehr überschaubare Familie um Abraham herum. Eine kleine Truppe. Erst viele Jahre später wurde daraus die riesige Sippe und schließlich ein großes Volk, das heute über die ganze Welt zerstreut ist und nicht wenig Bedeutung in der Weltpolitik hat. Heute, aber wie lange hat das gedauert? Stellen wir uns mal zwei Waagschalen vor. Zu Abrahams Lebenszeiten sprachen der Augenschein und die menschlichen Wahrscheinlichkeiten total dagegen, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Der Augenschein und die menschlichen Wahrscheinlichkeiten. In der einen Waagschale, da sind die sichtbaren Widerstände, die auffälligen Gegenargumente gegen Gottes Verheißung. Das Land Kanaan ist besetzt. Sarahs Frau war bereits jenseits des gebärfähigen Alters. Sie war 90. Schließlich, als sie dann das Kind bekam, Abraham war 99. Alles spricht dagegen. Das ist die eine Seite der Waagschale, die ist schwer beladen. Und was ist in der anderen Waagschale? Gottes Verheißung. Gottes Verheißung, das steht hier in Vers 9, in Vers 11, es steht in Vers 13 nochmal und dann in Vers 16. Immer wieder die Verheißung Gottes. Und das hat für Abraham alles aufgewogen. Abraham bekam von Gott die Kraft und den Mut, die offenen Fragen auszuhalten und darüber trotzdem nicht bitter zu werden, sondern froh und getrost zu bleiben. Und genau das will Jesus unserem Glauben schenken. Jesus mutet uns auch immer wieder Situationen zu, wo wir fast verzweifeln, wo wir vor allem überhaupt uns nicht vorstellen können, wie Gott das mal auflösen sollte, wo wir vor so vielen Fragezeichen stehen. Und uns gar nicht denken können, dass Gott noch etwas Gutes aus der Situation machen kann. Und dann dürfen wir hier an Abraham denken. Der Glaube erträgt offene Fragen. Solange er nur Gottes Verheißung hat, solange er um Gottes Nähe weiß, kann er alles aushalten. Und wir haben ja noch viel mehr Verheißungen. Wir haben die Verheißung, dass Gott gesagt hat, denen, die ihn lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und Jesus hat versprochen, dass niemand seine Schafe aus seinen Händen reißen kann. Und er hat zugesagt, dass er bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Und dass er uns führen und leiten will und uns nicht verlassen. Und darauf, liebe Mitchristen, darauf lasst uns immer wieder stellen. Und dann werden wir die offenen Fragen, die auch in unseren Lebenswegen und Lebenswindungen noch stecken, wir werden sie ertragen, ohne dabei bitter zu werden. Und werden staunend abwarten, was Gott tut. Das ist das eine. Der Glaube erträgt offene Fragen. Und dann ein zweiter Punkt, den wir bei Abraham lernen können. Der Glaube erlebt Einsamkeit. Das sehen wir hier in Vers 9. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden. Das ist das Zweite. Der Glaube erlebt Einsamkeit. Wer Jesus nachfolgt, der macht früher oder später die Erfahrung, dass er um Gottes Willen manchmal einsam ist. In seinem alten Leben, in seiner ursprünglichen Heimat, da war Abraham ein gemachter Mann gewesen. Gut situiert, würden wir sagen. Wirtschaftlich abgesichert, eingebettet in eine Großfamilie. Diese Sippe war für ihn Sozialversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung in einem. Man lebte sicher dort in Mesopotamien. Eben bis zu jenem Tag, an dem Abraham dem lebendigen Gott begegnete. Da war es dann vorbei mit der Beschaulichkeit. Da war es dann aus mit der bequemen Einbindung in die Sippe und in die alten Verhältnisse. Es war alles plötzlich weg. Durch den Glauben ist er ein Fremdling geworden in dem verheißenen Land, liebe Leute. Zu dem Zeitpunkt war Abraham ja kein junger Draufgänger mehr, der so das Abenteuer sucht, um sich die Hörner etwas abzustoßen. Das war es ja nicht. Er war doch schon ein reifer Mann. Er hatte eine Familie. Und er wagte es, Gott zu vertrauen. Und er wagte es, diese Einsamkeit zu ertragen, weil Gott ihn gerufen hatte. Und so löst er sich von der Großfamilie, nimmt nur seine eigene Frau mit und die Knechte und Mägde, für die Verantwortung trug, und natürlich auch die Tiere, die ein Teil seines Vermögens waren, gewissermaßen sein Grundkapital. Und dann bricht er alle Brücken hinter sich ab. Alle Brücken in dem Moment. Und wird erst später erfahren, wo das endgültige Ziel seiner Reise liegt. Und er wagt es, diese Einsamkeit zu ertragen. Wissen Sie, hier in dieser neuen Heimat in Kanaan, da hat er keine Verwandten, da hat er keine guten Geschäftsfreunde, da hat er kein Netzwerk, da hat er keine Lobby, da hat er kein imposantes Anwesen. Er wohnt in den Zelten, ganz provisorisch, vorläufig alles. Was hatte Gott dem Abraham versprochen? Ein ganzes Land. Und lange Zeit besitzt er nicht mal einen festen Wohnsitz. Er hat er nichts in der Hand. Es ist so viel äußerlich ungewiss. Und was hat er in der Hand? Er hat in der Hand Gottes Zusage, die da lautet: Abraham, aus dir wird mal ein großes Volk werden. Und diesem Volk wird einmal das Land gehören, in dem du jetzt noch als Siedler in Zelten lebst. Und auch dein eigenes persönliches Leben, Abraham, das wird in meiner Hand für immer gut aufgehoben sein. Und vieles von dem, was Gott ihm sagt, kann er jetzt noch nicht sehen, der Abraham. Es liegt noch gewissermaßen um die Ecke, aber er spürt diese Einsamkeit und er hält es aus. Und er wird nicht bitter dadurch. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie wegen Ihres Glaubens ganz allein dastanden? Haben Sie etwas von dieser Einsamkeit geahnt? Vielleicht in Ihrer Familie oder an Ihrem Arbeitsplatz. Wer Gott gehorcht, der kann nicht mehr mit den Wölfen heulen. Der passt nicht mehr rein in das Schema F dieser Welt. Ich habe einen neuen Herrn bekommen und nun bekomme ich neue Anweisungen, neue Maßstäbe, neue Befehle, neue Ziele, neue Perspektiven. Wer anfängt, mit Gott zu leben, der wird anders leben, als er vorher lebte. Das kann nicht anders sein. Und Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir immer happy und sozusagen im Zentrum von Sympathiewellen stehen werden. Das hat er nicht gesagt. Er hat deutlich gesagt: Wenn ihr an mich glaubt, dann kann es passieren, dass ihr Wege gehen müsst, die euch einsam machen. Auch wenn ihr vielleicht äußerlich in eurer vertrauten Umgebung bleibt. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, es kann passieren, dass eure eigenen Hausgenossen eure Feinde werden. Dass sozusagen die Leute aus eurem engsten Umfeld sich von euch abwenden, wenn ihr euch mir zuwendet. Wie viele haben das schmerzlich erlebt? Wie sie nach ihrer Bekehrung plötzlich in ihrer Familie zum Außenseiter wurden. Und plötzlich schief angeschaut wurden und plötzlich so dieses selbstverständliche Einverständnis nicht mehr da war. Und noch schlimmer ist es etwa, wenn ein Moslem Christ wird. Der wird dann oft von seinem eigenen Vater mit dem Tode bedroht. Wir wissen das von einigen Moslems. Jesus sagt: Du musst riskieren, einsam zu werden, wenn du mir vertraust und wenn du mir folgst. Natürlich, das andere stimmt auch, und dafür können wir Gott danken. Auch als Christen bekommen wir natürlich zugleich eine neue Gemeinschaft. Das stimmt ja auch. Wenn Jesus uns ruft, dann baut er uns ja auch in seine Gemeinde ein. Und die neutestamentlichen Bilder für die Gemeinde sind ja die Herde, wo wir miteinander, nicht blind, aber wo wir miteinander vorangehen und dem Hirten Jesus folgen. Und ein anderes Bild aus dem Neuen Testament ist, dass die Gemeinde ein großer Leib ist, in dem alle Glieder miteinander verbunden sind und einander helfen. Also wir kriegen auch eine neue Gemeinschaft, auch eine neue Familie als Christen. Das ist alles wahr. Und wo wir als Gemeinde das ausleben und wo wir als Gemeinde aufeinander achten, und das möge Gott uns schenken, dass wir uns nicht loslassen, dass wir aufeinander achten, dass wir einander beistehen, da kann viel von dieser Einsamkeit aufgefangen werden. Und so wollen wir auch den Herrn wirklich darum bitten, dass wir als Gemeinde hier niemanden einsam bleiben lassen. Dass hier unter uns niemand sozusagen mit einer schweren Not im Verborgenen weint, ohne dass er Hilfe von uns bekäme. Wir wollen aufeinander achten, liebe Geschwister. Und trotzdem kann die beste Gemeinschaft nicht verhindern, dass wir in dieser Welt, in unseren sonstigen Lebenszusammenhängen, Fremdlinge bleiben. Ja, auch im Sportverein. Wir können beliebt sein und trotzdem bleiben wir irgendwie fremd. Wir können vieles nicht mitmachen, weil wir andere Wertmaßstäbe haben. Wir können und sollen auch unter Nichtchristen Freunde haben. Natürlich, das ist wichtig, dass wir die Welt nicht einfach sich selbst überlassen, dass wir auch Freundschaften mit Nichtchristen pflegen und sie dadurch vielleicht auch langfristig auf Jesus hinweisen können. Das ist richtig. Und doch bleibt in einer Freundschaft mit Ungläubigen immer eine letzte Trennung, die man auch merkt und die man bei aller persönlichen Sympathie nicht überbrücken kann. Das ist so. Und deswegen mahnt die Bibel ja auch, dass ein Christ nur eine Christin heiraten soll und umgekehrt, weil sonst in dieser Ehe von vornherein eine gewisse Einsamkeit vorprogrammiert ist, die man nicht überbrücken kann. Es ist was anderes natürlich, wenn innerhalb einer Ehe dann einer Christ wird. Dann ist wieder eine ganz andere Situation. Dann wird Gott auch da hindurch helfen. Tja, aber auch in einer Firma. Sie können geschätzt sein, man lädt sie gern ein zu Abendeinladungen und netten gemeinsamen Unternehmungen. Man hat ein gewisses Vertrauen in der Zusammenarbeit und es bleibt doch immer eine letzte Fremdheit. Ein letzter Graben zwischen Glaube und Unglaube, der nicht überbrückbar ist. Wir können niemals in diesen weltlichen Dingen aufgehen als Christen, weil unsere letzte Loyalität Jesus gehört. Und daran scheiden sich die Geister. Paulus hat gesagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und darum werden wir in dieser Welt niemals ganz zu Hause sein können. Und das wird hier auch über Abraham gesagt. Am Ende von Vers 13, sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf Erden. Das bleibt. Und Abraham begreift, dass ich hier fremd bin in Kanaan, in diesem Land. Das ist die eine Sache, Vers 11. Fremdling im verheißenen Land. Aber darüber hinaus, Vers 13, sind wir noch in einem viel tieferen Sinne Fremdlinge. Nämlich Fremdlinge überhaupt auf Erden. Und in Hebräer 13, später wird das noch deutlicher gesagt, Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und darum leben wir als Christen. Ich nenne das in einer qualifizierten Distanz zur Welt. In einer qualifizierten Distanz zur Welt leben wir als Christen. Wir sagen nicht einfach, oh, mit der Welt haben wir nichts zu tun, die ist ganz blöd und davon nehmen wir nichts zur Kenntnis. Nein, wir nehmen diese Welt sehr ernst. Wir nutzen sie mit den Gaben, die Gott in dieser Welt noch gibt und erhält. Wir erfreuen uns an der Schönheit dieser Welt, an dem Genuss eines guten Essens, an der ästhetischen Pracht eines herrlichen Panoramas in den Bergen oder an der See. Wir danken Gott dafür. Wir lassen uns dadurch zum Gebet anleiten. Wir freuen uns, wir sind dankbar für ärztliche Kunst, die Gott ermöglicht. Das ist alles wahr. Aber wir verlieren uns nicht in der Welt. Wir wissen, wir sind hier nicht zu Hause. Und wir suchen nicht um jeden Preis die Anerkennung in dieser Welt und die Sicherheit dieser Welt. Ich muss da immer an William Kelly denken, der sich in England so für das Evangelium eingesetzt hat. Und beinahe wäre es nicht mehr dazu gekommen. Nämlich als er ganz am Anfang seines Weges stand, ein hochbegabter Student, da haben ihn liberale Professoren angesprochen und gesagt, ja, was wollen Sie werden? Ja, ich will Prediger, Verkündiger des Evangeliums werden. Und die haben gesagt, ach was, mit Ihren Begabungen machen Sie doch was anderes. Sie können akademische Karriere bei uns machen. So ein paar kleine Zugeständnisse an den wissenschaftlichen Betrieb. Aber bei Ihren Fähigkeiten können Sie ein berühmter Professor werden. Und unter diesen Bedingungen hat William Kelly das abgelehnt. Er hat gesagt, Gott hat mich in einen anderen Dienst berufen. Und die Professoren, die da mit ihm sprachen, sagten, ja, aber Mr. Kelly, haben Sie denn kein Interesse, sich einen Namen in der Welt zu machen? Und Kelly antwortete, in welcher Welt, meine Herren? In welcher Welt, meine Herren? Er hatte das so begriffen, dass es nichts bringt, sich einen Namen in dieser Welt zu machen, wenn wir hier Anerkennung finden, wenn uns hier manches gelingt, dann kann Gott das ja auch benutzen. Ich sehe von der Bibel her keinen grundsätzlichen Einwand gegen weltlichen Erfolg. Aber wie viel ist er uns wert? Und wie viel sind wir bereit dafür zu bezahlen? In welcher Welt? Und was erhoffen wir für unsere Kinder? Auf welche Ziele hin beraten wir sie? Abraham hat das gewusst. Er hat die Vorläufigkeit dieser Welt überdeutlich gesehen. Und deswegen ist er ein Fremdling geblieben. Im Unterschied zu seinem Neffen Lot, der sich seiner Umgebung ziemlich angepasst hat. Aber Abraham blieb immer ein Ausländer. Er blieb immer ein Ausländer in seiner Umgebung. Er war geachtet. Man hat sogar gesagt, das ist ein Fürst Gottes. Die Fremden haben das über ihn gesagt. Sie hatten großen Respekt vor ihm offensichtlich. Aber er blieb ein Ausländer auf Gottes Befehl. Tja, und dann passiert etwas Großartiges. Das gehört auch zu diesem Abenteuer. Der Glaube erträgt nicht nur offene Fragen. Der Glaube erlebt nicht nur Einsamkeit, sondern drittens, der Glaube erfährt unerwarteten Segen. Das kommt dann im Vers 11. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und darum sind auch von dem einen, nämlich von dem alten Abraham, dem alten Knaben, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, das unzählbar ist, der unzählbar ist, dieser Sand. Überlegen Sie mal, das alte Ehepaar, sie 90, er fast 100, wird nochmal schwanger. Das heißt, sie wird schwanger und sie bekommen gemeinsam das Baby. Gott schenkt ihnen diesen unerwarteten Segen. Und Bibelkundige, die stutzen hier zunächst, weil da über Sarah steht, sie war gläubig. Wir haben von Sarah noch was ganz anderes im Ohr. Nämlich was in 1. Mose 18 steht. Sie lachte, als sie die Verheißung von Gott bekommt. In einem ungläubigen Sinne, ja, einige von Ihnen kennen diese Stelle. Gottes Bote kündigt an, euch wird noch mal ein Kind geschenkt und Sarah kriegt das mit. Und da heißt es, und Sarah lachte. Sie lachte Gottes Verheißung aus. Man stellt sich das mal vor. Und das zeigt, diese Leute hatten auch ihre Krisen, diese Leute hatten auch ihre Zweifel und auch ihren Unglauben. Aber hier, durch unseren Vers 11, zeigt uns Gott, dass bei Sarah am Ende der Glaube gesiegt hat über den Unglauben. Und dass sie dieses völlig unerwartete Geschenk des Sohnes dann doch dankbar aus Gottes Hand annehmen konnte. Am Ende siegte der Glaube. Vorher hat sie alles Mögliche versucht. Sie hat Abraham dann gewissermaßen ihre Magd untergeschoben und gesagt, wenn ich schon nicht selber Kinder kriege, dann vielleicht auf dem Umweg über meine Magd. Sie hat alles Mögliche probiert. Und sie war im Unglauben. Und am Ende, so erfahren wir hier, hat der Herr sie doch zum Glauben wirklich geführt. Und Hebräer 11 weiß natürlich um den problematischen Hintergrund dieser Frau, dieser Sarah. Und deshalb könnte man hier wörtlich übersetzen, durch den Glauben empfing sogar Sarah, so kann man das eigentlich übersetzen, auch Sarah, das ist hier gemeint. Der Hebräerbrief weiß natürlich, was da alles gelaufen ist in 1. Mose 18. Aber sogar Sarah, die gelacht hat, steht dahinter, sogar Sarah empfing die Kraft von Gott, diesen Nachwuchs zu bekommen. Er hat sie zum Glauben gebracht. Und warum? Was hat den Durchbruch gebracht bei ihr? Das steht hier, sehen Sie genau hin. Sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Am Ende glaubt sie der Verheißung, weil sie dem Verheißer vertraut. Und darauf kommt es auch bei dir und bei mir an, dass wir dem Verheißer vertrauen, dass wir Gott für treu halten. Und sollten wir Gott für untreu und unzuverlässig halten können? Liebe Geschwister, das kann doch nicht sein. Sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Und wenn wir wissen, dass Gott treu ist, dann wissen wir auch, dass er am Ende wirklich zum Ziel kommt. Und so erfahren Sarah und Abraham einen unerwarteten Segen von Gott. Abraham war ja auch schon in die Jahre gekommen. Sarah war ihr ganzes Leben lang unfruchtbar gewesen. Und von Abraham heißt es hier in Vers 12, das ist wirklich knallhart formuliert, sehen Sie sich das mal an, seine Kraft war schon erstorben. Das heißt, da war nicht mehr zu viel zu erwarten. Von wegen riesige Nachkommenschaft. Seine Kraft war schon erstorben. Da ist menschlich alles am Ende. Und so lange wartet Gott, bis alle menschlichen Möglichkeiten gewissermaßen ausgereizt sind. Und dann handelt er hier in diesem Fall. Und dann ist am Ende ganz klar, das kann nur Gott geschenkt haben. Das ist wirklich ein Segen. Es ist ein reines Geschenk Gottes, dass er diesem Ehepaar noch einmal Nachkommen schenkt in diesem hohen Alter. Und wie reich hat Gott sie gesegnet. Er hat dann dieses Volk entstehen lassen. Und Modersohn schreibt das in seinem Buch über Abraham so schön. Ich will Ihnen nur diese ganz kurze Passage daraus mal zitieren. Er sagt, wo sind die großen und mächtigen Völker des Altertums? Babylon untergegangen, Assyrien untergegangen und Persien alles untergegangen. Wo ist das mächtige Rom verschwunden? Aber das Volk der Juden lebt noch und breitet sich aus, obwohl es durch die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit hinein zertreten und verfolgt wurde, obwohl man es in enge Ghettos und in schmutzige Judenviertel sperrte, obwohl man es unter Ausnahmegesetze stellte und auf alle Weise knechtete und drückte. Das Volk der Juden lebt noch und es hat sich auch nicht unter den Völkern verloren. Also, so hat Gott es wirklich erfüllt. Und Modersohn weist uns extra nochmal darauf hin, weil wir daran die Treue Gottes so deutlich sehen können. Und auch für uns liegt darin eine große Ermutigung, liebe Geschwister. Als Gottes Kinder dürfen wir mit unerwartetem Segen rechnen. Das ist ja fast ein Widerspruch in sich selbst. Mit unerwartetem rechnet man nicht. Aber unerwartet meint in Situationen, wo alles völlig ausweglos erscheint, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott jederzeit eine Wende herbeiführen kann. Jederzeit. Souverän, senkrecht von oben nach unten, kann Gott eingreifen, wenn er es für richtig hält. Und bildlich könnte man sagen, wir können noch so verzweifelt sein, Gott hat immer noch einen Pfeil im Köcher. Gott hat immer noch einen Trumpf im Ärmel. Gott wird zu seinem Ziel kommen. Darauf dürfen wir uns wirklich verlassen. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? So haben wir es eben gesungen mit den Kindern. Und es ist nicht so der starke Glaube, weil Abraham so stark wäre. Aber es ist dieser echte Glaube, den der Herr jedem seiner Kinder schenken will. Und trotzdem nimmt er uns hier auf dieser Erde nie ganz aus der Spannung raus, aus der Spannung heraus, die für ein Christenleben so typisch ist. Wir leben immer noch im Glauben, wie Paulus sagt, und nicht im Schauen. Wir bekommen viel Ermutigung, aber wir haben auch viel Stress. Und wir werden immer wieder in solche Spannungssituationen hineingestellt und Gott mutet es uns eine Weile zu. Und die Frage am Ende lautet, Abraham, wie hast du das so fröhlich aushalten können? Wir können ihn das im Himmel mal fragen, aber wir können das auch jetzt, diese Frage an unseren Bibeltext richten. Abraham, wie kam es, dass du auch in dunklen Stunden den Kopf immer wieder hochbekommen hast? Dass du nicht verzweifelt bist, dass du nicht bitter geworden bist? Was war das Geheimnis? Und die Antwort darauf steckt im letzten Merkmal, das Abrahams Glauben bestimmt. Und darauf, das werden wir jetzt am Schluss sehen, läuft dieser ganze Text zu. Das taucht schon wie ein roter Faden ab Vers 10 auf. Er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, der ein Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann geht's in Vers 14 weiter. Sie geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und in Vers 16 nochmal. Sie sehen sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Und Gott hat ihnen eine Stadt erbaut. Das ist das letzte und vierte. Der Glaube erwartet eine ewige Heimat. Der Glaube erwartet eine ewige Heimat. Vielleicht haben Abrahams Knechte ihm gesagt, ach Abraham, du lässt dich vertrösten. Du lässt dich hier von Gott mit irgendwelchen Zukunftsversprechungen abspeisen. Was hast du denn in der Hand? Wie viel hast du aufgegeben? Und was hast du wiedergekriegt dafür? Abraham, werde endlich wach. Und vielleicht hat Abraham sich das manchmal selbst gesagt und gefürchtet, ob es richtig war, damals wegzugehen. Ob das richtig war, so alles im Stich zu lassen, alle Brücken hinter mir abzubrechen. Würde ich das nochmal machen, wenn ich vor dieser Situation stünde? So hat er sich vielleicht manchmal gefragt. Aber er hat an Gottes Zusage festgehalten. An Gottes Zusage, dass sein Volk Israel eines Tages dieses Land Kanaan, in dem er noch als Fremdling siedelte, besitzen wird. Und er hatte Recht behalten. Mit seinem Vertrauen bis heute. Dass das Stammland der Juden bis heute nicht irgendwo in der weiten Welt liegt, sondern exakt dort im Nahen Osten, wo wir es in den Fernsehnachrichten immer wieder auf der Landkarte sehen. Das hat mit der Verheißung zu tun, die Gott damals dem Abraham gegeben hat. Ich werde dir und deinem Nachkommen dieses Land geben. Kanaan ist kein x-beliebiger Fleck auf der Erde, sondern es ist das verheißene Land. Und das ist kein historischer Zufall. Das Stammland des Staates Israel könnte nicht genauso gut in Australien oder in Afrika liegen. Denn Gott hat den Abraham damals nach Kanaan geführt und nicht nach Sydney oder nach Nairobi. Und wenn der Messias in der Zukunft auf dem Ölberg wiederkommen wird, wie der Prophet Zacharja sagt, dann liegt der Ölberg eben in Jerusalem und nirgendwo sonst. Aber so sehr Abraham diese irdische Landzusage auch ernst nahm, er begriff zugleich, dass Gott darüber hinaus noch viel, viel mehr für ihn vorgesehen hat. Und das hebt besonders Hebräer 11 hervor. Vers 10, er wartete auf die Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Ne? Jetzt im Zelt, aber dann eine ganze Stadt. Und Gott selbst hat sie erschaffen und wird sie am Ende herbeiführen. Eine übernatürliche Stadt, das himmlische Jerusalem. Er hat ihnen eine Stadt gebaut, Vers 16. Und dann Vers 14, sie suchen ein Vaterland. Und Vers 15 sagt es klar, dass damit nicht Ur in Chaldäa gemeint war. Wenn sie das gesucht hätten, hätten sie wieder dahin zurückgehen können. So schreibt es ja Vers 15 hier. Wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Also wenn das nur so eine irdische Größe gewesen wäre. Haben sie aber nicht. Sondern 16, sie suchen nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen, denn Gott hat ihnen eine Stadt gebaut. Und schauen Sie, so wie Gottes Leute mit einer inneren Distanz zur Welt leben, so leben wir mit einer inneren Nähe zum Himmel. Der Glaube erwartet eine ewige Heimat. Und die Tätigkeitswörter hier in Vers 10, Vers 14 und Vers 16, die sind ganz bewusst, ganz aktiv. Erwarten, das bedeutet nicht, naja, er sitzt da und macht so sein Ding und alle drei Jahre denkt er auch mal an die ewige Heimat. Sondern diese Begriffe, die hier stehen, die meinen etwas ganz Aktives, Sehnsuchtsvolles, Bewusstes. Er wartete auf die Stadt, er suchte das Vaterland, er sehnte sich nach diesem besseren Vaterland. Klar wird es dem Abraham so gegangen sein wie uns auch. Er war auch sicher gern auf der Erde, in manchen Situationen. Und es ist ihm bestimmt das Sterben auch nicht leicht gefallen. Und wir können noch so sehr in dieser inneren Nähe zum Himmel leben, es wird nicht jedem von uns in gleicher Weise leicht fallen zu gehen. Wenn wir Menschen zurücklassen, wenn wir Aufgaben zurücklassen. Und wir sind einfach noch diese Menschen eben, die ein Stück weit sich diese andere Existenz im Himmel noch gar nicht vorstellen können und die auch ein bisschen Angst vor dem Ungewissen haben. Es ist ja nicht ungewiss, aber es ist unser begrenzter Horizont. Und deswegen ist es auch für Christen nicht leicht zu sagen, ach ja, übermorgen sterbe ich, wunderbar, dann habe ich es endlich geschafft. Nein, wir hängen irgendwie noch an dieser Welt. Und trotzdem will Gott es immer mehr schenken in unserem Glauben, dass wir wirklich diese innere Nähe zum Himmel bekommen. Dass wir wirklich die ewige Heimat erwarten. Dass wir nicht uns flüchten in ein Jenseits, sondern dass wir wirklich sagen, Herr, du bist mein Ziel. Und du wirst alles gut machen. Und du wirst mich sicher dahin bringen. Und dass wir mit dieser Zukunftsperspektive ganz getrost mitten in der Gegenwart leben. Es ist hochinteressant, Hebräer 12, das nächste Kapitel, deutet diesen Zusammenhang sogar für Jesus an. Ich meine, denn Jesus stand ja nun wirklich über den Dingen als der Sohn Gottes. Aber da heißt es, Jesus, Hebräer 12, Vers 2, sah auf die vor ihm liegende Freude und konnte so leichter die gegenwärtige Not ertragen. Sogar für Jesus war es so, diese Perspektive, der Glaube erwartet die ewige Heimat. Und das sagt der Hebräerbrief uns hier am Ende. Wenn ihr fragt, was war der Grund für das letzte Beharrungsvermögen der Patriarchen und besonders Abrahams? Warum konnte er diese offenen Fragen ertragen? Warum konnte er diese Einsamkeit aushalten? Dann lag der Grund hier in diesem letzten Punkt. Er erwartete die ewige Heimat. Und Gott sagt auch, dass er diese Haltung wirklich belohnen will, wenn wir damit leben. Das ist das Letzte, das sehen Sie am Ende von Vers 16. Da heißt es, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine ewige Stadt gebaut. Schauen Sie, und das dürfen wir für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Gott schämt sich nicht, unser Gott zu heißen. Er sagt, ich bin dein Gott. Und er hat das bei Abraham sogar in seinem Namen ausgedrückt. Gott hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber Gott würde genauso sagen können, ich bin der Gott von Christel und von Günther und von Wolfgang und von Kunigunde. Weil er sich zu seinen Leuten stellt. Er schämt sich nicht, sich unser Gott zu nennen. Das ist unvorstellbar. Aber so ist der Gott, der uns in seine Ewigkeit holt und der uns jetzt durch dieses Leben führt. Also er identifiziert sich mit seinen Leuten. Das heißt das hier. Er schämt sich nicht, sich ihr Gott zu nennen. Und er garantiert uns ein sicheres Zuhause. Er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und das ist so großartig. Wenn wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir wissen, dass wir eine Heimat haben, dann können wir hier vieles ganz anders aushalten. Wer auf der Erde richtig zurechtkommen will, der muss wissen, dass er im Himmel ein Heimatrecht hat. Und das will Gott auch unserem Glauben schenken, dass wir bei allem Kampf hier auf der Erde, bei aller Nüchternheit und Wachsamkeit, die wir hier walten lassen müssen, bei allen Schwierigkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, auch bei allen manchmal kleinen, manchmal auch richtig großen Sorgen und Kümmernissen, dürfen wir das wissen. Er holt uns nach Haus. Und er identifiziert sich mit uns, der allmächtige Gott. Er nennt sich unser Gott. Das ist unfassbar. Was für ein Abenteuer hat Abraham mit Gott erlebt. Heute Morgen will uns der Hebräerbrief das richtig ans Herz legen. Er will sagen, sieh dir genau den Abraham an. Dann bist du gerüstet für die Abenteuer, die Gott in deinem Leben vorgesehen hat und die er dir zumutet. Und lasst uns doch Jesus darum bitten, dass er uns genau diesen Glauben immer wieder schenkt und stärkt. Diesen Glauben, der offene Fragen erträgt. Diesen Glauben, der die Einsamkeit erlebt und doch daran nicht zerbricht. Diesen Glauben, der dann auch überrascht wird durch unerwarteten Segen, den er erfährt. Auch das will Gott uns immer wieder schenken, dass wir plötzlich staunen, wie hat Gott das aufgelöst? Und schließlich diesen Glauben, der eine ewige Heimat erwartet. Das ist nicht nur der Glaube Abrahams, sondern das soll auch dein Glaube sein. Und mit diesem Blickwinkel können wir dann schon jetzt ganz getrost sein, mitten in der Gegenwart, mitten in allen Schwierigkeiten, so wie es Eleonore, Fürstin von Reuß, erlebt hat, deren Lied wir jetzt miteinander singen. Im 19. Jahrhundert hat sie gelebt, sie hat viele schwierige Situationen durchstehen müssen und sie hat um sich herum diese Auflösung und diese Hilflosigkeit der Menschen gesehen. Ich habe die Menschen gesehen, sie suchen spät und früh, sie kommen, sie schaffen, sie gehen, ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das könnte man genauso über unsere postmodernen Zeitgenossen auch schreiben. Und sie hat da mittendrin gelebt. Aber sie hat den Ruhepol gefunden. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen. Hier ist gestillet der Schmerz. Und wo ist das? Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gottes Lammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Dort kommen wir zur Ruhe, bei Jesus, an seinem Kreuz, das zugleich das Kreuz dessen ist, der auferstand, wo wir unsere Schuld abladen können. Wo wir aber auch unsere ganze Angst und Sorge und Hilflosigkeit immer wieder ihm bringen können. Und wo er uns seiner Vergebung vergewissert und sagt, und du gehörst zu mir. Und ich nehme dich mit. Und dann dürfen wir getrost auch in die neue Woche hineingehen mit dieser Gewissheit. Unser Herr ist da. Er will uns den Glauben stärken. Und was immer kommt, er hält uns fest und er bringt uns durch. Und ihm sei dafür alle Ehre. Amen.